Willkommen zum InnoPuls, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.
Hallo liebe Hörer, willkommen zum InnoPuls Podcast. Mein Name ist Martin Almdinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsfähigkeiten sprechen. Dabei darf ich Dominik Schütz, Head of Innovation Lab bei der LBBW im Podcast begrüßen. Hallo Dominik.
Hallo Martin, grüß dich.
Schön, dass du heute da bist und schön, dass wir heute über das Thema Innovation speziell im Finanzsektor uns unterhalten und natürlich ganz konkret bei der LBBW. Ich denke, da wirst du einige spannende Geschichten mitbringen. Bevor wir da aber hinkommen, ist es mir ganz wichtig, einfach auch den Menschen kennenzulernen, gerade eben dich kennenzulernen. Von daher, was würdest du sagen, wer ist Dominik und was machst du heute als Head of Innovation Lab?
Wer ist Dominik? Ist natürlich eine vielschichtige Frage. Da würde ich natürlich zuerst mal an Familienvater und leidenschaftlicher Koch denken. Oh. Aber grundsätzlich bei einem professionellen Werdegang steht bei mir eigentlich zwei Dinge im Vordergrund oder drei vielleicht sogar. Das eine ist das Thema Innovation, was sich so ein bisschen durchzieht durch meine Vita. Das andere ist das Thema Finanzdienstleistungsbranche in all seinen unterschiedlichen Facetten. Und das dritte ist so die Region Stuttgart. Mhm. Ich habe nach dem Studium angefangen als Vorstandsassistent bei der Sparkassenversicherung damals und habe schon aus dem Studium eine hohe Affinität zu technischen Innovationen mitgebracht. Startups haben mich fasziniert. Bin da trotzdem in so einem doch eher, wird man jetzt mal mit einem verstaubten Image vielleicht eher verbinden, so Versicherung. Aber dort gelandet, einfach weil ich das Unternehmen vorher auch kennenlernen durfte und gemerkt habe, hey, da tut sich gerade wahnsinnig viel. Das ist eine spannende Branche, die auch, und das hat mich immer fasziniert, eigentlich in allen Bereichen des Lebens Anknüpfungspunkte hat. Ne? Wenn man darüber nachdenkt, Gesundheit, Mobilität, Wohnen, überall ist Versicherung irgendwie mit drin. Ja, ja. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Ja? Und wie man es dann so macht als Vorstandsassistent, hat man natürlich seine Assistentenaufgaben, bekommt dann aber auch Sonderaufgaben überschrieben. Ich habe damals dann mitgewirkt, die Digitalisierungsstrategie zu entwickeln der Sparkassenversicherung und durfte in dem Rahmen dann auch ein Innovationsteam aufbauen und leiten. Und das war dann so meine ersten professionellen Berührungspunkte zum Thema Innovation. Habe das wirklich eher so on the fly gelernt, wie man sowas eigentlich macht, was es für unterschiedliche Tools gibt. War aber eine spannende Zeit, ja, sowas wirklich aufzubauen. Und das Team gibt es heute auch noch in ausgebauter Form. Also das hat mich wirklich gefreut. Bin dann noch eine Zeit zur W&W gegangen, zur Wüstenrot und Württembergischen, also auch Finanzdienstleistungsbranche, dann nochmal gepaart mit Bausparkasse. Dort eher so im Strategie- und M&A-Bereich, aber auch immer wieder innovative Ansätze verfolgt. Und dann nochmal was ganz anderes gemacht, aber auch wieder im Finanzdienstleistungsbereich bei der Börse Stuttgart, die Finanzplatzinitiative Stuttgart Financial geleitet. Ich habe vorhin schon gesagt, so Finanzplatz ist auch so einer dieser Themen, Region ist eines dieser Themen, die mich begleitet haben. Und ich komme ganz ursprünglich aus der Region und finde es eine tolle Region, finde es eine innovative Region auch. Und daher war es dann eine besondere Freude, ja, die Möglichkeit zu haben, die Finanzplatzinitiative zu leiten. Der Finanzplatz Stuttgart ist wahnsinnig interessant eigentlich. Also ich fand das immer total spannend. Zum einen ist es sehr diversifiziert. Ja, wir haben große Versicherungen, Sparkassenversicherungen, die W&W, die Allianz Leben. Wir haben die zweitgrößte Börse in Deutschland. Wir haben die größte Landesbank.
Das wissen viele, glaube ich, nicht. Ne, genau, also das ist immer so faszinierend. Auch als Stuttgarter war mir das gar nicht so bewusst, dass der Finanzplatz Stuttgart ja wirklich schon auch einen Stellenwert hat. Ne? Also das ist schon,
hat absoluten Stellenwert, auch wenn man sich die globalen Rankings anschaut, der Finanzplätze, immer zumindest mal unter den Top 50, was schon echt nicht schlecht ist. Es ist natürlich immer, es geht immer ein bisschen unter im Vergleich zu der großen Präsenz der großen Industrieunternehmen. Ja. Nichtsdestotrotz hat aber definitiv eine Bedeutung und wie gesagt eben sehr divers aufgestellt. Ne? Das finde ich schön, weil das in Frankfurt sind es halt stark die Banken, dann in Nordrhein-Westfalen sind es vielleicht eher so die Versicherungen, die stark sind. Bei uns haben wir eben alles. Ne? Ja. Die größten Bausparkassen. Ich glaube, wir haben in Baden-Württemberg über 50% Marktanteil Bausparkassen. Ne? Und das ist sehr, sehr spannend. Was aber gefehlt hat, ist tatsächlich so ein so ein Innovationsökosystem zum einen, aber zum auch einfach innovative Ansätze. Es gab sehr, sehr wenig Fintechs. Also wenn man sich so die, die Fintechs-Rankings anschaut, dann waren wir da an Platz 8 der Städte in Deutschland, 8, 9. Und das passt eben gar nicht zur sonstigen Stärke eigentlich des Finanzplatzes. Ja. Und auch nicht zur Innovationsstärke der Region eigentlich.
Ja.
So, und das war eben eins der Ansätze, ne? Also Innovation hat mich sowieso begeistert, aber wir haben eben auch den Need gesehen, wenn wir gesagt haben, okay, wir brauchen so eine Innovationsinitiative für die Region. Wir müssen den etablierten Playern helfen, innovativ zu sein, innovative Lösungen zu entwickeln, aber auch junge Unternehmen befähigen, hier ihre Geschäftsmodelle zu gründen und weiterzuentwickeln. Und so ist dann Fintogether entstanden. Die Innovationsinitiative für die Finanzdienstleistungsbranche in der Region mit einem eigenen Pre-Seed Accelerator, der dann auch zum Landesakzelerator, also vom Wirtschaftsministerium für den Landesakzelerator wurde. Und ja, das freut mich, das gibt es heute auch nach meinem Weggang noch, besteht immer noch inzwischen, ich glaube im dritten oder im fünften Durchgang werden dort Pre-Seed Startups gefördert und man gibt eben unterschiedliche Formate, wie die einzelnen Unternehmen in der Branche zusammenkommen zum Thema Innovation. Mhm. Ja, das ist das war so die Station bei der Börse und dann natürlich als größtes Unternehmen des Finanzplatzes, die LBBW, war das natürlich dann eine besonders spannende Herausforderung, als dann der neue CDO dort quasi, das Stefan Paxmann, angeklopft hat und gefragt hat, ob ich nicht das Innovation Lab übernehmen möchte.
Cool.
Das war natürlich eine super Herausforderung und tolle Möglichkeit für mich. Und so bin ich dort gelandet, wo ich jetzt bin, bei der Landesbank Baden-Württemberg im Innovation Lab.
Sehr cool. Und es gibt ja, sag ich mal, weißt du ja selber, ne, das Innovation Lab hat oft auch in den letzten, sagen wir mal, 6, 8 Jahren manchmal so ein bisschen natürlich auch kritische Stimmen hervorgerufen, dass man gesagt hat, ja, was ist denn ein Lab so ein bisschen? Ne? Also es ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie jedes Unternehmen damit umgeht, wie man es positioniert, welchen Stellenwert, wie man die Ressourcenausstattung macht. Jetzt nennt ihr euch ja selber auch Innovation Lab und du darfst es leiten. Was würdest du denn heute sagen, Was seid ihr da heute? Also mit welchem Auftrag seid ihr da unterwegs und was machst du da speziell auch?
Ja, das ist eine gute Frage und das Thema Innovation Lab ist natürlich immer, das definiert natürlich jeder so ein bisschen unterschiedlich. Du sagst auch, wird auch kritisch gesehen inzwischen. Da kannst du natürlich alles drunter fassen. Ich sag gleich noch ein bisschen was so zu meinen Erfahrungen im Bereich Corporate Innovation auch gerne, aber erstmal so aktuell zu dem, was wir tun. Wir sind letztendlich dafür verantwortlich, digitale Innovation aufzudecken, ja, was sind die relevanten Themen für die Bank, zu verproben und im Positivfall dann in die richtigen Bahnen zu lenken.
Ja.
Also das sind so unsere Aufgaben. Wir haben eigentlich drei große Themenbereiche. Das eine ist das Thema Market Screening und Foresight, wo wir uns wirklich den Markt anschauen, gucken zum einen, was ist jetzt an globalen Trends relevant für uns, so wirklich auf einer ganz großen Metaebene, gehen aber auch sehr stark rein in die Analyse von Märkten, ausländischen Märkten. Wir gucken, haben ein eigenes Markt- und Fintech-Screening aufgesetzt, wo wir uns ganz gezielt die Startups in verschiedenen Bereichen anschauen, gucken, was kann man davon lernen, was machen andere Unternehmen, was machen unsere Kunden, was macht die Industrie. Also hier sehr gezielt und sehr strukturiert nach neuen Themen schauen, die die Bank umsetzen kann. Und dann haben wir quasi als Verwertungswege oder als Einführungswege dann eigentlich zwei Stück. Das eine ist das Thema Incubation, indem wir neue Geschäftsmodelle, neue Ideen entwickeln, neue Ideen testen. Und das andere ist das Thema Venture Clienting, wo es um das Thema Partnering mit Startups geht. Partnering ist was vielleicht schon zu viel gesagt. Letztendlich schauen wir, was gibt es am Markt für innovative Anbieter, innovative Startups, die eine Lösung haben für Probleme der LBBW oder ihrer Kunden. Und da kaufen wir dann die Lösung dort ein. Also wir investieren nicht oder wir fördern nicht, sondern wir werden letztendlich Kunden dieser Startups. Das sind so die drei großen Themengebiete. Und weil du gesagt hast, das wird oft, oder wie sind wir auch dahin gekommen, dass wir das aufgestellt haben. Es hat viel mit meinen Erfahrungen zu tun, die ich so die letzten Jahre auch gemacht habe. Ich bin jetzt fast 10 Jahre dabei. Und ich zeige ganz gerne immer auf, oder ich spreche ganz gerne so vom Hype-Cycle der Corporate Innovation, zumindest mal für die Finanzdienstleistungsbranche, aber ich glaube, es ist gut für andere Branchen übertragbar, wo so 2014, 2015, 2016 ging es so extrem hoch in diese Hype-Phase. Und plötzlich kamen da Formate raus, Accelerator und Incubator und Labs und Hackathons und Safaris, und alle Vorstände Deutschlands sind nach Berlin getingelt und sind so durch die Coworking-Space getigert und haben sich die Startups angeschaut und alle wollten mal was Innovatives machen. Und die Berater haben sich daran eine goldene Nase verdient, das war super. Aber was wirklich für die Unternehmen dabei hängen geblieben ist, das ist ganz, ganz wenig.
Ja.
Und da wurde ganz, ganz wenig Business Impact geschaffen, und das haben die, haben die Unternehmen gemerkt.
Ja.
Und dann kam so das typische Tal der Tränen.
Ja.
Ne, so im Hype-Cycle geht es dann von so, alle, oh, das ist der Heilsbringer, ging es so runter, so Innovation bringt überhaupt nichts. So, und dann wurden die entweder alle wieder zugemacht oder haben komplett ihren Scope geändert. Und jetzt ist man, glaube ich, so langsam, oder sind wir zumindest angekommen, so auf dem Pfad der Erleuchtung folgt ja dann danach. Also, was sind eigentlich so die Dinge, die man wirklich braucht im Bereich Innovation?
Ja.
Und das sind eigentlich zwei Dinge. Ne? Zum einen, man braucht irgendwie einen Weg, um neue Ideen wirklich effizient schnell zu testen und zu gucken, was kann man wirklich für neue Themen beginnen. Und man, wenn man von der Innovationskraft von Startups auch profitieren will, dann ist es eben ganz schlau, da den einfachsten Weg zu gehen, in Anführungsstrichen, und nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt erstmal investieren oder die müssen erstmal ein Accelerator-Programm durchlaufen. Nee, ich gucke ganz gezielt, was haben wir für Themen und wer passt dazu, und ich kaufe die Lösung ein.
Genau.
Das ist das einfachste und der effizienteste Weg. Und das sind die beiden Wege, die letztendlich Business Impact schaffen. Ne? Oder auch gefragt hast, wie sind wir aufgestellt? Wir sind ganz klar darauf ausgestellt, Business Impact zu schaffen. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Wir sind nicht da, um Innovation zu machen, sondern diese Innovationen sollen Business Impact schaffen für die LBBW. Im Fall natürlich für die Kunden und die LBBW. Aber dafür sind wir da, und so richten wir uns auch aus.
Super, super spannend. Also hast du schon einen ganz schönen Rundumschlag erstmal gegeben, und auch dieser Vergleich, wo man dann auch herkommt oder wo viele Branchen und Unternehmen auch herkommen. Kannst du noch ganz kurz sagen, also mit wie vielen Menschen macht ihr das? Also wie seid ihr da unterwegs?
Also wir sind in einem Bereich bei uns, der heißt Digitalisierung und Innovation. Der hat quasi zwei Teile. Insgesamt sind wir da so, je nachdem, wenn man reinzählt, so 25 bis 30 Leute.
Okay, krass.
Bei mir sind wir jetzt in der Gruppe, also ich bin quasi ein Teil davon. Und bei mir im Team sind wir jetzt 15.
Oh, okay. Ja,
also es ist eine relevante Größe tatsächlich für so Innovationsteams. Und das war eben auch das, was mich auch gereizt hat, was mich auch reizt an der LBBW. So zum einen, wir sind groß genug, um eben auch diese Ressourcen darauf zu setzen.
Ja.
Und es hat auch die entsprechende Relevanz. Aber wir sind immer noch klein genug, dass wir jetzt nicht irgendwo nur einen bestimmten Bereich innovieren wollen. Also wir sind nicht nur Bereich dazu da, im Kapitalmarktgeschäft eine gewisse Asset-Klasse irgendwie anzuschauen. Ja. Wir sind eben wirklich für den komplette Bank zuständig, ne, für alle vier Geschäftsfelder, die wir haben. Und das finde ich so besonders spannend und herausfordernd hier.
Jetzt haben wir schon ganz selbstverständlich über die LBBW gesprochen, und natürlich jeder, der aus Stuttgart kommt oder aus der Umgebung, kennt, glaube ich, die LBBW, aber klar, wir haben natürlich auch einige Hörer, sag ich mal, überregional. Kannst du auch einfach mal uns dann nochmal mitnehmen, so ein bisschen sagen, was macht die LBBW besonders? Also wie ist die LBBW aufgestellt? Du hast gerade schon gesagt, eigentlich schon eine gewisse Größe, allerdings natürlich jetzt auch keine globale Bank in dem Sinne, dass man sagt, irgendwie größte Bank der Welt. So natürlich auch nicht, sondern ich glaube, da gibt es eigentlich so diesen Begriff der Landesbank. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt, sage ich mal, überhaupt noch gilt aktuell für euch, oder ob das so eine Bezeichnung ist, die ihr gerne hört. Aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen auch erklären, wer ist denn eigentlich die LBBW?
Ja, Landesbank können wir natürlich sehr gerne, ist ja im Namen Landesbank Baden-Württemberg. Das ist natürlich genau richtig. Dass wir keine globale Bank sind, stimmt so auch nicht unbedingt.
Nee.
Also tatsächlich, die LBBW ist eine der größten Banken Deutschlands. Also wenn man nach Bilanzsumme geht, so eine der Top 5 Banken in Deutschland.
Okay.
Größte Landesbank. Über 10.000 Mitarbeiter, wir sind in 16 Ländern vertreten. Also wir begleiten da unsere Kunden auch weltweit. Wir sagen, wir sind eine mittelständische Universalbank. Was heißt das letztendlich? Wir haben das Vollsortiment einer Bank, also wir bieten alles an. Bei uns sind auch alle möglichen Unternehmenskunden, ja, von den ganz großen Weltkonzernen die gerade natürlich auch hier in der Region ansässig sind, aber auch bis zum kleineren und größeren Mittelstand, der natürlich sehr, sehr stark hier ist in der Region, auch eine unserer Kernzielgruppen darstellt, aber auch Privatkunden. Ne? Die BW Bank gehört auch zu uns, letztendlich die Stadtsparkasse Stuttgart, wenn man es mal anders übersetzen würde.
Ja.
Die Privatkunden bedient, also gehört auch zu uns. Und dann haben wir noch die Geschäftsfelder Kapitalmarkt und Immobilien- und Projektfinanzierung, also neben Unternehmenskunden und Privatkunden. Mhm. Also wir haben wirklich das Vollsortiment, was eine Bank so überhaupt anbieten kann. Mhm. Und das eigentlich auch für alle Kundengruppen und natürlich mit starkem Fokus auf die Region und regional verwurzelt, aber eben wirklich auch mit dem globalen Anspruch, weil eben natürlich auch unsere Kunden diesen globalen auch Anspruch haben. Ne? Und es wird natürlich auch immer relevanter für uns, zunehmende Globalisierung und unsere Kunden streben einfach ins Ausland. Für uns natürlich ein wichtiger Faktor.
Ich meine, das ist ja auch, ich glaube, spätestens 2008, 2009, Stichwort der Prime-Krise, hat man erst so gemerkt, wie vernetzt eigentlich auch die Finanzwelt ist, auch global gesehen. Ne? Man denkt immer so, okay, Landesbank ist halt quasi hier vor der Haustür, aber das Business ist halt global, ja, wie du sagst, weil am Ende eure Kunden natürlich auch Ambitionen haben, eben auch global natürlich zu wachsen. Da braucht ihr natürlich auch Antworten. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, Banken gibt es schon seit Ewigkeiten, das Geschäftsmodell ist eigentlich relativ nicht trivial, aber relativ sicher. Ne? Ich meine, klar, wir haben eine Niedrigzinsphase hinter uns. Das war natürlich eine harte Zeit, aber das hat sich natürlich auch wieder ein bisschen gedreht. Da kann man ja sagen, naja, warum muss man denn überhaupt sich mit Innovation beschäftigen? Weil eine Bank hat eigentlich ein ziemlich solides Geschäftsmodell. Es ist eigentlich systemrelevant. Ihr enabled, sage ich mal, andere Unternehmen zum Wachsen. Also warum muss man überhaupt, sage ich mal, aktiv, proaktiv in den Bereich Innovation eintauchen? Ich meine, das werdet ihr sich auch ab und zu mal von der einen oder anderen Abteilung intern wahrscheinlich gefragt, die nicht so nah am Innovationsthema dran sind. Aber was würdest du heute nach so viel Erfahrung auch sagen, warum braucht man Innovation im Finanzbereich? Ja, also Stichwort Corporate Innovation. Und was ist da auch das Verständnis der LBW speziell, warum ihr Innovation da braucht?
Also zunächst mal, das Thema Innovation hat in der LBBW glücklicherweise und vielleicht für den einen oder anderen auch überraschend einen sehr hohen Stellenwert. Also Innovation, innovative Lösungen ist auch einer unserer 5 strategischen Hebel, die wir haben. Also das ist wirklich was uns auch so ein bisschen in der DNA steckt, würde ich mal sagen. Ja, also das, und das merkt man auch so auf den Gängen. Man stößt ganz wenig auf Leute, die dem Ganzen abwehrend gegenüberstehen. Das Mindset ist tatsächlich sehr offen. Ja, warum braucht man es? Ich weiß gar nicht, ob die Antwort dafür, die in der Finanzdienstleistungsbranche arg anders ist als für alle anderen Unternehmen. Autos gibt es auch schon seit über 100 Jahren und dort wird auch weiterentwickelt. Natürlich müssen wir uns als Organisation weiterentwickeln. Ne? Das sind neue Technologien, die auf uns einwirken, die einen massiven Einfluss auf unser Geschäftsmodell haben. Wenn man sich zum Beispiel die Studien anschaut zum Thema künstliche Intelligenz, welche Branchen sind da am meisten betroffen? So die Finanzdienstleistungsbranche meistens ganz oben.
Ja.
Das ist ja gerade sowieso ein Thema, was super an der Spitze steht von allen Trends immer. Aber auch das Thema Distributed Ledger, Blockchain, hat natürlich massive Auswirkungen, insbesondere auf die Finanzwelt. Und darauf müssen wir eingestellt sein. Ja, da verändern sich Geschäftsmodelle, da verändern sich Produkte, da verändern sich Prozesse, und dem müssen wir gewappnet sein. Und natürlich, wir müssen letztendlich ja nicht nur auf uns schauen, sondern wir schauen ja immer auf unsere Kunden. Ne? Und sobald sich bei unseren Kunden was weiterentwickelt, müssen wir uns auch weiterentwickeln. Also das ist, nur weil man sagt, das Banking passt sich ja immer an. Banking ist ja kein Selbstzweck, sondern wir letztendlich befähigen unsere Kunden dazu, wiederum Wert zu schaffen.
Ja, weil das ist doch
kein Wert schaffen, ja.
Ja, das ist so spannend, du hast gerade schon gesagt, es gibt ja immer so dieses, ne, kennst du auch Technology Push, Market Pull, und ich hatte oft jahrelang jetzt das Gefühl, eben Stichwort auch mit Blockchain, dass es immer sehr stark Technology Push war, zumindest das dominierte und jetzt natürlich mit KI auch, das heißt, dass man eben aufgrund der technologischen Entwicklung gesagt hat, wir müssen eigentlich was tun, wir müssen innovativer werden. Jetzt wäre meine Annahme erstmal, und die ist sicher falsch, ja, weil sonst gäbe es euch nicht, dass jetzt im Finanzbereich die Kunden vielleicht eigentlich immer bei ihrer Bank erstmal bleiben. Ne? Ich kenne das oft, jüngere Menschen, die kriegen dann irgendwie, ich will jetzt keine Werbung für andere Banken machen, aber man kriegt dann irgendwie eine Bank, wo die Eltern schon waren, da bleibt man dann irgendwie gefühlt 40 Jahre, hinterfragt es nie. Ja? Und da wirkt manchmal der Kunde so träge. Das wird ja aber wahrscheinlich nur zum Teil richtig sein, weil das wäre ja genauso ein bisschen auch Market Pull, dass man merkt, der Kunde verhält sich plötzlich anders, der Kunde erwartet andere Dinge. Kann man das so ein bisschen abwägen? Könnte man sagen, bei euch ist Technology erstmal wichtiger als Market Pull, weil der Kunde eigentlich immer bei einer Bank irgendwo bleibt, oder ist es auch nicht mehr wirklich so, weil der Kunde halt schon auch gewisse Anforderungen inzwischen hat, die man halt vielleicht bei irgendwelchen Neo-Brokern oder Robo-Advisern oder so vielleicht auch dann doch besser bekommt?
Also vielschichtige Frage. Ich glaube, da muss man erstmal grundsätzlich unterscheiden zwischen Unternehmen und Privatkunden. Du hast jetzt von Privatkunden gesprochen, was ein Teil unseres Geschäftsmodells ist. Ja. Und da ist mit Sicherheit so, dass wieder auch durch neue Technologie, ne, diese Trägheit etwas behoben wird. Das ist in vielen Teilen noch verbreitet, ja. Das ist oft ganz genau so, ne, wie du sagst, irgendwie dann war der Vater war bei der Sparkasse Ostalb und dann ist das Kind auch bei der Sparkasse Ostalb. Ja. Das gibt es mit Sicherheit noch. Aber natürlich sehen wir da bei den Jungen eine höhere Wechselbereitschaft, einfach weil es auch so unglaublich einfach ist. Ne? Und das muss man sicher bedenken. Unternehmenskunden ist sowieso ein ganz anderes Geschäft. Da geht es nicht darum, irgendwie letztendlich
Fancy Online-Banking.
Natürlich spielen auch langjährige Beziehungen eine Rolle, aber da ist das einfach nochmal anders. Da werden ja auch oft auch Geschäfte von mehreren Banken gleichzeitig gemacht. Ne? Das ist einfach ein anderes Thema. Also ich würde nicht sagen, dass das ein oder andere überwiegt. Wir merken das von beiden Seiten. Der Markt verändert sich, die Kundenbedürfnisse ändern sich. Darauf müssen wir uns einstellen. Gleichzeitig ändert sich die technologischen Rahmenbedingungen. Stark die regulatorischen Rahmenbedingungen sind natürlich auch immer ein Treiber. Das sind alle Dinge, auf die wir uns einstellen müssen und wo wir ein Auge drauf haben.
Da hast du schon eine perfekte Überleitung geliefert, nämlich Stichwort auch Regulatorik. Es ist ja so, die Banken wurden ja schon auch mit sehr viel Regulatorik dann eben seit der Subprime-Krise ja auch, ich sag mal, konfrontiert und auch gezwungen an vielen Stellen. Also es hatte ja irgendwie, glaube ich, ursprünglich mal eine gute Intention, aber es ist natürlich, wenn man dann, glaube ich, selber damit zu tun hat, und ich meine, ich bin auch Kunde bei euch, ja, das heißt, ich finde es immer krass, dann kriegst du so einen Ausdruck an Papier dann irgendwie mitgeschickt, wo alles drinsteht, wo für alles aufgeklärt wirst. Ganz ehrlich, so viel werde ich beim Autofahren nicht aufgeklärt, zum Beispiel, was die Risiken sind. Das finde ich schon krass, also einfach auch, was ihr da für einen regulatorischen Overhead habt. Macht es das zum Teil leichter auch bei manchen Sachen, weil man dann gezwungen wird, besser zu innovativ zu sein oder Lücken zu finden? Oder ist es wirklich auch deutlich schwieriger, innovativ zu sein mit diesem, sage ich mal, Regulierungs-Overhead?
Also zunächst mal möchte ich mir gar nicht anmaßen zu sagen, haben wir jetzt zu viel oder zu wenig Regulatorik. Letztendlich groß viel ändern kann ich jetzt auch nichts dran. Wir müssen eben mit den Rahmenbedingungen, die wir haben, müssen wir leben. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass wir sagen, Regulatorik ist eine große Chance. Regulatorik ist eine große Chance, insbesondere natürlich für etablierte Player. Ne? Wenn ich jetzt gerade auf den Bereich Digital Assets schaue, haben wir immer wieder gesehen, was mit Kunden auch passiert, die bei nicht regulierten oder woanders regulierten Parteien ist. Ne? So Stichwort FTX-Skandal. Ja, absolut, das ist, wäre vielleicht nicht passiert, wenn die Aufsicht ein bisschen anders gewesen wäre. Also das bietet natürlich schon eine Chance, was einfach auch Vertrauen schafft. Ja, es bietet sichere Rahmenbedingungen. Wir haben zum Beispiel gerade im Bereich Digital Assets, wie wir finden, eine sehr positive Regulatorik in Europa jetzt geschaffen, um einfach Rahmenbedingungen zu setzen und Sicherheit zu schaffen für alle Parteien, ne? Für die es anbieten, für die es kaufen. Von daher ist Regulatorik eigentlich erstmal eine große Chance. Natürlich ist es auch eine Herausforderung. Es sind eigentlich so drei Punkte, die da mit reinspielen. Das erste, natürlich sind wir selbst betroffen von der Regulatorik und regulatorischen Anforderungen. Da geht alles sehr schnell. Es sind Anforderungen an die Banken selbst. Und da ist für uns natürlich ein super Anknüpfungspunkt, gerade über Venture Clienting zum Beispiel mit Regtex zusammenzuarbeiten.
Ja.
Ne, einfach dort zu schauen, was gibt es da im Regtech-Bereich, Startups, die sich mit regulatorischen Dingen beschäftigen, diese für uns zu nutzen, deren Lösungen einzukaufen und für die Banken nutzbar zu machen, ne, um unsere eigenen Herausforderungen zu lösen. Das andere ist, es geben sich durch regulatorische Änderungen auch immer wieder die Chance für neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Da kommt wieder unser Incubation-Bereich dann zum Spiel. Ne, wenn du sagst jetzt Beispiel Lieferketten-Sorgfaltspflicht. Ja, ne? Ja. Also, das betrifft alle unsere Kunden. Was können wir jetzt als Bank dabei steuern, um dort eben vielleicht Sicherheit zu schaffen, Vertrauen zu schaffen? Was kann da ein neues Geschäftsmodell auch sein, wo wir von den Stärken einer Bank sind, gerade eben natürlich auch die Kundenbeziehungen und die das Vertrauen, was mit einer Bank dann doch immer noch einhergeht. Wie kann man das nutzen, um diese neuen Geschäftsmodelle zu entwickeln? Das ist das Zweite. Und das Dritte ist natürlich, dass wir dass unsere Kunden da einfach auch immer stärker von betroffen sind. Ne? Mhm. Und das ist wieder, das ist halt, ne, da muss man sich einfach drauf einstellen, dass wir dieses Market Pull, veränderte Bedingungen, ja. Wir müssen gucken, wie wirkt sich das auf einzelne Branchen aus, was heißt das für unser Geschäftsmodell, also wenn wir mit diesen Branchen Geschäfte machen. Das sind so unterschiedlichste, sehr also das ist sehr vielschichtig,
dieses Thema ja.
Regulatorik. Ja. Aber grundsätzlich sehen wir es eigentlich erstmal, also sobald man da einen guten Weg gefunden hat und Dinge klar definiert hat, ist Regulatorik eigentlich was Positives für uns. Mhm.
Jetzt ist es, du hast vorher schon oder eingangs auch schon so ein Plädoyer für Open Innovation gehalten und ich glaube, so wie du es auch erzählt hast, mit dem Fintogether, also ich meine, da muss man ja, wenn man Bock hat, ein Ökosystem aufzubauen, muss man ja daran glauben und auch Lust drauf haben und du hast ja auch diesen Spirit auch stark dann wahrscheinlich mit in die ABW gebracht, Stichwort Venture Clienting. Jetzt ist es so, du hast es auch schon gesagt, 10 Jahre, du weißt ja selber, es gab einen krassen Startup-Hype, wo natürlich auch Niedrigzinsphase und so weiter, wo es schon fast gefühlt ungesund war, dass man gesagt hat, kann es sein, dass irgendwie alle, wo überall Millionen draufgeworfen werden, obwohl stellenweise vielleicht sich auch noch nicht mal richtig bewiesen hat. Wo würdest du sagen, stehen wir da im Jahr 2024? Ne? Weil man könnte ja sagen, okay, das Startup-Thema ist jetzt in Anführungszeichen erstmal so ein bisschen durch. Bedingungen sind nicht so gut. Man hört, dass das ein oder andere Startup-Unternehmen jetzt auch doch allmählich mit der Insolvenz vielleicht auch kämpft. Und trotzdem gehört es natürlich nach wie vor in dieser Riesentransformation, egal ob jetzt digital oder KI, irgendwo dazu. Wie schätzt ihr das für euch ein? Also was gibt es da vielleicht entweder für Beispielprojekte, wo ihr gesagt habt, da war es echt sinnvoll, mit einem Startup zum Beispiel zusammenzuarbeiten? Und auch wie schwierig ist es vielleicht, auch die richtigen Startups überhaupt zu finden? Weil das ist ja in der Regel eigentlich kein Massengeschäft, sondern es muss ja einfach fitten. Ne? Und es kann ja oft sein, dass es dann eher um die Qualität geht als um die Quantität. Also nimm uns da mal mit, was ist da so das Entscheidungskalkül, wirklich Venture Clienting zu betreiben in der Hoffnung, dass man halt mit einem Startup auch was ganz Gutes findet.
Ja, absolut. Also vielleicht muss man erst mal sagen, was verstehen wir eigentlich darunter, wenn wir von Startups sprechen, insbesondere, also wir reden von Top-Startups, die für uns als Kooperationspartner auch in Frage kommen. Mhm. Viele haben dann ja doch noch das Bild von so einer Zwei-Mann-Bude im Keller oder in der Garage irgendwo. Ja. Das ist es ja letztendlich nicht. Also so fängt es manchmal an, ja, aber wenn wir davon reden, dann reden wir von Startups, die schon erste Finanzierungsrunden hinter sich haben, die so im Series A, Series B-Bereich sind und das sind letztendlich sehr hochspezialisierte Technologiefirmen. So muss man es eigentlich eher sehen. Ne? Mhm. Wenn man das Venture Capital, was jetzt ein einzelnes Unternehmen kriegt für einen sehr spezifischen Teil, ne? Wir nehmen oft das Beispiel von den Startup-Lösungen, die im iPhone drin stecken. Ja. Ja, also stecken mindestens 9 bis 10 Lösungen von Startups in so einem iPhone drin. Mhm. Und da sind dann teilweise Startups, die haben 300 Millionen Venture Capital eingesammelt für Gesichtserkennungsthemen. Und selbst ein Apple investiert keine 300 Millionen in Gesichtserkennungsthemen. Mhm. Erkennen, da ist jemand, der ist sehr, sehr hoch spezialisiert, der hat Top-Talente und hat im Regelfall auch eine geschützte Technologie und profitiert dann davon.
Ja.
Ne, also das sind für uns die Startups, die besonders relevant sind. Und damit ergibt sich eigentlich auch schon die Frage, ne? Startups sind letztendlich, die haben die besten Lösungen, sonst wird es sie nicht geben, zumindest in dem Status. Wenn es nicht die beste Lösung wäre oder nicht die günstigste, dann würden wir immer eher von einem etablierten Player kaufen. Wenn SAP genau dasselbe anbietet wie ein Startup zum gleichen Preis, würde ich nie beim Startup kaufen, weil es hat ein zusätzliches Risiko.
Ja.
Von daher es hat eine gewisse Daseinsberechtigung, ne? Oder es muss sich eine gewisse Daseinsberechtigung schaffen, dadurch, dass es das beste Produkt ist. Mhm. So. Du hast gesagt, der Markt war ungesund. Diese Argumentation, die ich gerade angeführt habe, die funktioniert natürlich nur in einem gesunden Markt. Ne? Mhm. Wenn du sagst, okay, wenn es nicht das beste Produkt ist, dann kriegt es auch kein Venture Capital zum Beispiel, dann überlebt es nicht. Das hat jetzt eine Zeit lang nicht funktioniert. Mhm. Weil einfach wirklich das Geld, man nicht wusste, wohin mit dem Geld und auch so eine selbstverstärkende Dynamik eingesetzt hat. Das heißt, Für uns ist die Situation eigentlich gerade sehr positiv. Ne? Also
Reinigung, ne? Eigentlich
kein, genau, die Startups liegen mir alle am Herzen. Keine Startup-Pleite macht mir Freude, so ist es mit Sicherheit nicht. Dennoch ist es mit Sicherheit so, dass da Geschäftsmodelle aufgebracht wurden, die letztendlich keine Daseinsberechtigung haben.
Ja.
Und die trotzdem gefundet wurden, und das hat sich jetzt ein bisschen beruhigt, so dass wir jetzt uns auch wieder auf diese Bewertung verlassen können und so eben auch dann für uns die richtigen Kooperationspartner finden. Mhm. Venture Clienting ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Vehikel. Ja, aber wie du gesagt hast, eigentlich hört sich es immer erstmal leicht an. Ne? Letztendlich ist es Einkauf von der Softwarelösung.
Naja.
Wenn man es mal so ganz, ganz überspitzt formulieren möchte. Es ist aber tatsächlich ein komplexes Thema, ne, weil wir müssen zumindest erstmal genau verstehen, was ist eigentlich das Problem, was wir beheben wollen mit einer Startup-Lösung.
Ja.
Was ist da wirklich das Problem? Und dann scouten wir wirklich weltweit, auch nach Anbietern, nach den besten Startups. Schauen da, was passt am besten zu den Anforderungen, die wir haben. Das sind natürlich zum einen fachliche Anforderungen an Lösungen, das sind aber bei uns natürlich auch stark wieder regulatorisch geprägte Anforderungen zum Datenschutz, zu IT-Sicherheit und so weiter. Und schauen da, was ist der beste Fit, und pilotieren das Ganze dann eben mit den betroffenen Fachbereichen bei uns. Mhm. Also das ist so bei uns der Weg. Aber ja, es ist einfach, ne, auch dadurch, dass es einfach ein erhöhtes Risiko ist, mit einem Startup zusammenzuarbeiten, das muss man immer noch mal sagen, für uns keine Hintertür oder so, die wir aufmachen, um jetzt Startup-Lösungen reinzubringen. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, wir machen nicht Innovation, um Innovation zu machen, sondern um Business-Impact zu schaffen.
Ja.
Es ist eigentlich schwieriger bei uns, über einen Venture-Client-Prozess reinzukommen, als über einen normalen Einkaufsprozess, weil wir da einfach sehr stark drauf schauen, ne? Allein Gründerteam, ne? Also wie stark ist das Unternehmen vom Gründerteam abhängig? Wer sind die Investoren? Wer hat alles investiert? Wie sieht der Finanzierungsplan aus? Und so weiter. Also alles, was man so, wenn du sonst irgendwo einkaufst, eigentlich nicht erstmal checken würdest. Da machen wir einfach nochmal so 2, 3 extra Schleifen.
Oft arbeitet man ja auch dann quasi so ein bisschen, weil man könnte ja alles Mögliche scouten, ne? Und ich meine, erstmal könnte man sagen, alles, was im Finanzbereich ist, aber du hast ja schön auch aufgezeigt, es gibt ja ganz viele Schnittstellen, ne, zu RegTech und so weiter, oder auch zu, aus der Versicherungswelt hast du es vorher gebracht, auch irgendwie einfach Lebensbereiche, zum Beispiel bei Privatkunden oder halt bei Businesskunden. Gibt es so Suchfelder, die ihr offiziell definiert habt, dass du darüber sprechen, einfach wo scoutet ihr quasi? Was sind die Themen, mit denen ihr euch heute im Jahr 2024 dann wirklich auch beschäftigt, wo ihr sagt, da sucht ihr Lösungen, oder das sind spannende Entwicklungen?
Ja, haben wir ganz bewusst nicht. Also gerade im Venture Clienting, das ist auch eigentlich der klassische Ansatz, arbeiten wir nicht mit Suchfeldern.
Okay.
Ist auch ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel im Bereich Incubation, wo wir uns gewisse Themen anschauen, sowas wie Cyber Security, wo wir sagen, okay, was gibt es da für Herausforderungen, wo wir uns die Branchen anschauen. Venture Clienting funktioniert ein bisschen anders, dass wir wirklich eher im Unternehmen schauen, was sind die Themen, die LBBW umtreibt.
Ja.
Und das kann wirklich, ne, von irgendeiner Lösung für einen Marketingbereich oder einen HR-Bereich sein, bis zu einer Lösung für komplexe Trade-Finance-Produkte, wie auch immer. Ne? Also das ist wirklich die komplette Bandbreite. Und da haben wir auch nichts ausgeschlossen, sondern sind da wirklich offen. Ich weiß von anderen Venture-Client-Units, die auch schon für die Gastro innerhalb des Unternehmens eine Lösung eingeführt haben. Da sind wir jetzt gerade noch nicht. Aber ne, also das zeigt so ein bisschen, das ist eigentlich eher selten, dass man da sagt, okay, wir gucken jetzt im Bereich Digital Assets oder im Bereich GNKI oder so, sondern da sind wir wirklich offen. Und dementsprechend divers und interessant sind dann auch die Themen.
Das heißt, die Wahrheit liegt im Problem innerhalb der Kernorganisation quasi. Ja, also das ist quasi eure Wahrheit, woran ihr euch orientiert und sagt, wir wollen eigentlich möglichst viele Probleme, Probleme jetzt mal negativ formuliert, aber ihr wollt Probleme, die es quasi intern auftauchen oder die es zu lösen gibt, da wollt ihr Lösungen finden. Das heißt, es gibt eigentlich aus dem internen Bedarf gibt es quasi, ihr agiert eigentlich wie so ein Marktplatz dann damit, oder?
Absolut. Also ne, nochmal, dieses Thema Business Impact steht bei uns einfach immer über allem, und das glauben wir, dass wir es am besten bedienen können, dadurch, dass wir eben wirklich die Probleme der Einheiten auch direkt bedienen.
Jetzt ist es auch schon, also vielleicht das auch mal gegen Ende zu kommen. Du hast gesagt, also Business Impact ist jetzt sehr oft gefallen, auch heute im Podcast, weil ich ja hier auch immer wissen wollte, woran messt ihr dann den Erfolg? Natürlich am Business Impact. Aber kannst, also was ist Business Impact? Das ist ja auch immer bei dieser Nachhaltigkeitsdiskussion, alle reden immer von Impact oder alle wollen Impact schaffen. Aber die Frage ist immer, was ist das eigentlich? Könnt ihr das heute schon sagen, woran ihr das überall messt, was Business Impact ist? Also ist es eigentlich immer dann ganz klassisch entweder Umsatzsteigerung oder Kosteneinsparung? Oder ist das, sag ich mal, gibt es auch noch indirektere Messkriterien, wo ihr sagt, das ist eigentlich auch für uns Business Impact? Also wie würdet ihr das quantifizieren?
Ja, also Business Impact ist tatsächlich ein Tick vielschichtiger, aber Umsatz und Kosten sind der Haupttreiber. Also das ist auch noch mal ganz klar, ne? Wir letztendlich die Bottomline ist oft einfach das, was zählt.
Genau.
Und das ist auch richtig so, ne? Wir sind ein wirtschaftliches Unternehmen. Letztendlich haben wir nochmal eine bisschen besondere Situation, dadurch, dass wir ja auch eine Landesbank sind, ne? Also wir gehören zum gewissen Teil auch dem Land Baden-Württemberg, sind unsere Anteilseigner. Ja. Und wir haben auch einen gewissen gesellschaftlichen Auftrag, ne? Also Business Impact kann sich für uns auch in einem gesellschaftlichen Beitrag widerspiegeln. Und das ist auch eine Möglichkeit. Oder, sage ich mal, indirekte Dinge, die sich letztendlich dann auch hoffentlich irgendwie wieder auf die Bottomline auswirken. Aber sowas wie eine verbesserte Risikoeinschätzung oder eine höhere Qualität in unserem Output. Und das sind dann so Dinge, die nicht, wo du nicht irgendwie im nächsten Jahr sofort sagen kannst, okay, hat 500.000 mehr Umsatz gebracht, ja, aber die einfach sich auf die Qualität der Prozesse und Abläufe auch auswirkt.
Und jetzt hast du ja auch noch, weil der Punkt ist auch nochmal spannend, da will ich dich nicht heute rauslassen, weil wir da noch drüber gesprochen haben, Stichwort Hype Cycle für Corporate Innovation. Was würdest du denn im Jahr 2024 aussagen? Was ist jetzt gerade so, du sagst, es ist jetzt ein bisschen Hype und was ist vielleicht auch schon wirklich Must-Have? Was wird vielleicht auch komplett überbewertet inzwischen auch? Also gibt es da so ein Gefühl, wo du sagst, ja, wenn ich mir so den Innovationsmarkt jetzt anschaue, seit 10 Jahren, dann stehen wir ungefähr da und wenn wir jetzt irgendwie nochmal 1, 2, 3 Jahre weiterschauen, dann kommen die Themen oder die findest du jetzt besonders spannend, wo es vielleicht noch zu früh ist? Also wie würdest du das noch einschätzen?
Ja. Also begibt man sich natürlich, ich glaube, ich würde erstmal anfangen mit dem, was ich glaube, was wirklich immer noch wichtig ist einfach. Und das ist insbesondere dieses Thema Fokussierung auf den Problemraum im ersten Schritt und nicht schon auf die Lösung. Also das ist für uns ein großes Thema, dass wir immer versuchen, nochmal einen Schritt zurückzugehen, so schwierig es auch ist, wenn man eine gute neue Idee hat, die nicht direkt weiter zu verfolgen, aber immer nochmal: Was ist wirklich das Problem, was dahinter steckt, entweder beim Kunden oder bei uns selbst?
Ja.
Das ist eins der, für mich immer noch, auch nach 10 Jahren, eins der größten Herausforderungen, sich dazu zu disziplinieren. Und das Zweite, auch wenn es jetzt schon Thema gefallen ist, ist das Thema Business Impact in Vordergrund stellen. Daran scheitern einfach aus meiner Sicht die meisten Innovationseinheiten, auch welche von denen, wo ich Teil des Ganzen war, dass das nicht genug im Vordergrund steht, sondern Innovation des Innovationswillens umgemacht wird. Und es geht so lange gut, solange es dem Unternehmen gut geht und irgendwie ein CEO da ist, der das irgendwie spannend findet. Und sobald es irgendwie ein bisschen härter wird, dann ist das Erste, was zugemacht wird, wenn du nicht einen harten Business Case vorlegen kannst. Ja. Das sind eigentlich so die beiden Dinge. Was glaube ich so ein bisschen nicht mehr so en vogue ist und was ich auch so ein bisschen mit dem Hype-Cycle, ne, vorhin angedeutet habe, sind so diese Themen, mit Umwegen zum Ziel kommen. Also ich bin zum Beispiel, es kann funktionieren, aber ich bin relativ kritisch immer bei dem Thema strategisches Corporate Venture Capital. Also strategisch in Startups zu investieren, um von deren Lösung zu profitieren. Hat mehrere Gründe, aber es ist zum Beispiel, allein wenn man sich die Skalierbarkeit anschaut, wie viel Investments kann ich so als Corporate Venture Capital Unit machen? Vielleicht 1, 2 im Jahr. Und dann habe ich von denen noch keinen strategischen Nutzen. Und das ist einfach nicht das, in welcher Skalierungsgröße wir uns das Ganze vorstellen. Wenn man sich so sehr erfolgreiche Einheiten anschaut, dann liegen ja die Zahlen deutlich höher, weil es einfach, ne, deutlich einfacher ist. Ne? Ich muss keine, die Investition nicht tätigen, nicht verwalten. Ja. Das ist, glaube ich, was so ein bisschen zurückgeht, dass man sich wirklich eben darauf besinnt, wie kann ich effizient diesen Nutzen schaffen. Das ist, glaube ich, was, wo, und hat natürlich auch wieder was mit Business Impact zu tun, ne? Dass man sagt, okay, wir merken, wir müssen das in den Vordergrund stellen und eben möglichst effizient auch diese Innovationen schaffen.
Gibt es auch noch irgendein Thema, wo du sagst, das, ich meine, eigentlich hast du, wahrscheinlich hast du auch schon ein bisschen angedeutet, aber gibt es auch Themen, wo du echt erstaunt bist, dass das eigentlich extrem wichtig ist und das eigentlich klar ist und trotzdem so viele, weil du bist ja auch gut vernetzt, auch mit anderen, du hast ja die Entscheidungen vielleicht auch von anderen Labs und so ein bisschen verfolgt. Also gibt es was, wo du sagst, eigentlich ist es offensichtlich, trotzdem machen es alle irgendwie falsch, nicht falsch, aber irgendwie erkennen sie es nicht. Also ich meine, dieses Thema mit dem Problemraum ist, glaube ich, ein Riesenthema, das nach wie vor, es erscheint eigentlich simpel, aber wie du sagst, es geht gegen die Intuition oft auch von Menschen, die wollen oft irgendwie fancy Lösungen entwickeln, aber eigentlich will sich keiner analytisch mit dem Problem beschäftigen. Das hatten wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast, ist, glaube ich, ein Riesenthema und ist eigentlich so simpel und das gilt eigentlich immer und trotzdem wird es dann oft an vielen Stellen nicht gemacht. Aber gibt es noch was Ähnliches, so ein Muster, wo du sagst, das ist eigentlich doch relativ klar inzwischen und trotzdem machen es eigentlich viele anders?
Musste nicht, aber vielleicht ein Thema, weiß nicht, ob ich mich damit jetzt beliebt mache, aber dieses Thema Innovationskultur. Das wird gern von Innovationseinheiten rauf und runter gespielt.
Stimmt, ja.
Und ja, wir müssen ja erstmal die Innovationskultur ändern und die Kultur und wir können nicht, weil die Kultur nicht stimmt. Und ehrlich gesagt, ich kann es nicht mehr hören, weil es ist so ein bisschen wie mit der Regulatorik. Du kannst nicht erst die komplette Gesetzgebung auf den Kopf stellen und dann Innovation machen, sondern du musst dich eben auf die Gegebenheiten, die da sind, musst du dich einstellen und schauen, wie du mit dem, was du hast, arbeiten kannst. Wie gesagt, bei uns, wir haben eine relativ gute Innovationskultur, würde ich sagen, in großen Teilen. Ich kann mich da sowieso nicht beschweren, aber das ist, glaube ich, so ein Thema, wo oft zu viel Fokus drauf gelegt wird, nicht eben eine Lösung für das Problem Kultur zu finden und zu schauen, wie man damit arbeiten kann, sondern sich eben sehr stark damit aufzuhalten, darin eine Ausrede zu finden.
Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich die Frage, verstehe ich Kultur als Voraussetzung oder als Ergebnis? Und ich meine, alle, die sich mit Kultur ein bisschen beschäftigen, wissen, wie sich Kultur bildet über eine lange Zeit, ist eigentlich das Ergebnis. Das kann gar nicht die Voraussetzung sein, weil sonst würde man wahrscheinlich nie anfangen. Vielleicht sind es auch einfach Ausreden, dass man eigentlich das Thema nicht wirklich angehen will und dann sagt, wir haben nicht die Kultur, also beschäftigen wir uns damit auch nicht. Aber eigentlich muss man sich irgendwann mal anfangen zu beschäftigen, damit dann die Kultur sich irgendwie bilden kann. Ne? Also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch oft ein falsches Verständnis, was eigentlich Kultur ist am Ende des Tages. Zumindest erlebe ich das oft bei uns, dass wir auch tatsächlich dann Kunden haben, die sagen, wir brauchen als allererstes erstmal eine Innovationskultur. Und wir sagen immer, naja, aber versteht ihr das als Ergebnis oder als Voraussetzung? Und wir verstehen es eher als Ergebnis. Das stellt sich irgendwann ein, wenn man gewisse Dinge macht, wenn gewisse Führungskräfte sich so und so verhalten, wenn man auch mal gewisse auch Ziele festlegt, ja, auch für Führungskräfte, wenn man gewisse Ressourcen investiert, dann kann sich sowas erst im Laufe der Zeit etablieren, auch nicht innerhalb von einem Jahr. Ich glaube, das ist auch auf ein falsches Verständnis, dass man einen Knopf drückt und dann ist die Kultur da, aber so ist es ja nicht.
Ja, absolut, also stimme ich dir 100% zu. Fakten schaffen und dann kommt der Wandel von selbst.
Ja. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Dominik, herzlichen Dank für die spannenden Einblicke. Ich glaube, jetzt hat man deutlich besser auch nochmal verstanden, was eine Landesbank alles so kann und so macht und auch gerade in dem Bereich Corporate Innovation, mit welchen Themen ihr auch euch beschäftigt. Auch, dass es auch darum geht, eben ein effizientes Innovationsmanagement auch natürlich irgendwo zu schaffen, nicht immer nur viel Geld auszugeben, weil ich glaube, das ist auch oft so der Gedanke, man muss möglichst viel einfach ausgeben in irgendwelchen Artefakten, die keiner braucht, Stichwort Möbel und Co., sondern wirklich zu sagen, naja, irgendwie Ressource kann effizient sein, Matchmaking, ja, was sind denn die Probleme, mit was für Lösungsansätzen kann ich die matchen? Also ich glaube, da hast du echt viel aufgezeigt. Von daher herzlichen Dank, euch erstmal weiterhin alles Gute beim Innovieren und dann sicher bis ganz bald mal wieder.
Danke dir, Martin.
Danke, ciao.
Ciao.
Das war Innopuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und